Herzlich willkommen zum Podcast Bright New Future. Heute wieder hier in der Küche von Olli. Ich bin da,
moin.
Frank, moin. Und heute haben wir Dr. Christian Rauder zu Gast. Und Christian, moin, erstmal, dass du
moin,
da bist. Schön, dass du da bist. Und du bist Anwalt, du bist Fachanwalt. Ich habe hier deine Karte in Händen. Urheber, Medienrecht, Informationstechnologierecht, gewerblicher Rechtsschutz. Also alles zum Thema Marke und wie man was schützt, oder? Kann ich das so übersetzen?
Ja, also alles, was mit geistigem Eigentum und digitalen Themen zu tun hat. Und einerseits die Frage, wie man die Sachen schützt und andererseits die Frage, wie man dann die Dinge auch wirtschaftlich verwertet. Wenn ich irgendwas geschützt habe, dann will ich ja damit auch Geld verdienen und möchte es ja auch dann lizenzieren oder, dass mir andere sagen, dafür Geld bezahlen. Also es gibt letztlich zwei verschiedene Stoßrichtungen. Einerseits möchte ich ja Leute hindern daran, dass sie mein geistiges Eigentum verwenden. Ich möchte also entsprechend möglicherweise anderen ein Stoppschild hinstellen. Und das Zweite ist, dass ich sicherstellen muss, dass mir selber niemand ein Stoppschild hinstellt, sodass ich meine Sachen verwenden kann, ohne dass Dritte eventuell Ansprüche geltend
machen. Ach, das gibt's auch.
Ja, wenn jetzt Dritte eine Marke haben und ich bin jetzt unter dieser Bezeichnung unterwegs, ohne die selber geschützt zu haben, dann habe ich ein Riesenproblem. Auch wenn ich das möglicherweise länger schon benutzt habe, ist es in Deutschland so, dass es kein Recht durch die Benutzung gibt, grundsätzlich. So dass jemand, der später am Markt ist, aber zuerst eingetragen hat, mir dann den Laden zumachen kann.
Nein. Ist das häufig der Fall?
Also es passiert durchaus, ja. Wir hatten mal einen Fall, war ziemlich ärgerlich für die Gegenseite, weil die schon über 10 Jahre lang mit der Bezeichnung unterwegs war. Unser Mandant wusste aber nichts und dann über das Internet kam es entsprechend hoch und dann hat man sozusagen diese Konkurrenzsituation erst entdeckt und unsere Leute hatten eine Marke eingetragen und die anderen mussten dann nach sehr, sehr langer Zeit der Benutzung alles einstellen und alles einstampfen, Briefpapier wegwerfen, Webseite ändern. Tut einem dann schon fast so ein bisschen leid.
Ja.
Gab auch richtig Tränen im Gerichtssaal, also hochdramatisch.
Ach krass.
Aber man muss natürlich sagen, hätten sich eben selber dann auch drum kümmern müssen. Und das haben sie halt nicht getan.
Also man muss quasi, wenn man ein Unternehmen gründet und man sagt, okay, man nennt es jetzt XYZ, dann muss man als erstes quasi gucken, gibt es XYZ schon?
Genau.
Das ist der erste Schritt.
Das ist der allererste Schritt.
Man kann ja auch nicht alle Marken schützen. Also ich habe auch schon...
Ja, da kommt einer zu. Das ist sehr speziell schon. Ne? Also genau, also ne, XY, dann gucken wir, gibt es das? Ne? XYZ. Und wenn es das nicht gibt, dann sollte man quasi sofort schon das eintragen.
Ja, also erstmal sollte man recherchieren.
Ja.
Üblicherweise machen wir das so, dass wir erstmal so eine Grobrecherche machen, um Dinge zu sehen in den Registern, die dann auch hochpoppen, wo man sieht, das ist so nah dran, damit könnt ihr euch gleich was anderes überlegen, bevor wir jetzt irgendwie weiter da investieren.
Okay, okay.
Und wenn so eine Grobrecherche dann entsprechend ohne negatives Ergebnis ausgegangen ist, kann man entweder nochmal in so eine Feinrecherche gehen. Das macht man dann typischerweise mit so Dienstleistern, die Algorithmen haben, die ganzen Markenregister durchsuchen mit Algorithmen nach schriftbildlichen ähnlichen Marken, aber auch klanglichen ähnlichen Marken.
Ah,
und das ist okay. Das, so viel Fantasie haben wir teilweise gar nicht.
Also Apple mit EL am Ende dürfte genau. Man nicht machen.
Genau, weil es sich genauso anhört.
Ja. Wie Apple.
Genau, wie Apple.
Ah, krass.
Und da machst du also entsprechende Recherche und wenn du dann sagst, ja, Risikoeinschätzung sowieso, also es geht, halten wir für vertretbar, dann solltest du im nächsten Schritt dann deine Marke anmelden und damit hast du dann die Möglichkeit zu sagen, anderen, wenn die Marke da eingetragen ist, das später zu untersagen, dich aber selber eben auch zu schützen, und das war ja der Aspekt, dass dir andere möglicherweise die da Ansprüche geltend machen und dir dann einen Laden zumachen. Also das sollte in der Tat ganz vorne stehen, denn sonst ist man unterwegs, nimmt wahnsinnig viel Geld in die Hand für Marketing, macht Kampagnen und so weiter, ja, macht seine Marke und Bezeichnung groß und muss dann eventuell die Sachen einstellen. Denn ganz am Anfang ist man oft ja gar nicht auf dem Schirm der Markeninhaber, sondern erst dadurch, dass das Marketingmaschine angeworfen wird, werden die anderen dann darauf aufmerksam. Das ist natürlich dann total ärgerlich, weil das alles versunkene Kosten sind. Da kann man wieder von vorne anfangen.
Okay, ab wann macht es schon Sinn, auch für ein Einzelunternehmen, also mit 5 Mitarbeitern schon so eine Marke anzumelden? Oder sagst du, das ist nur ein Ding der ganz Großen?
Also die Frage ist ja, welche wirtschaftliche Power steckt dahinter? Wenn du mir sagst, du machst jetzt ein Einzelunternehmen auf und dir ist eigentlich egal, ob du diese Marke weiter verwenden kannst in Zukunft. Wenn dir jetzt einer morgen sagt, du musst es anders nennen, dann sagst du, naja, dann nenne ich es halt anders.
Ja.
Dann brauchst du es letztlich nicht. Dann hast du sozusagen nur die Situation, dass du eventuell die Kosten der Abmahnung tragen musst, wenn dich einer anschießt. Aber in dem Moment, in dem du sagst, das wäre aber jetzt ziemlich ärgerlich, wenn ich das jetzt umnennen müsste, in dem Moment muss ich mich um das Thema Marke kümmern. Also das kann man sozusagen so als wirtschaftliche Kontrollfrage überlegen, wäre es ärgerlich, wenn ich das umnennen müsste. Hm. Und das kann man auch sagen, so, auch international stellt sich dieselbe Frage. Wir haben immer Leute, die sagen, ja, jetzt wollen wir nach USA gehen, sollen wir denn da auch die Marke anmelden? Und da stellt sich eben auch die Frage, wäre das ärgerlich für Sie, wenn jemand in den USA schneller wäre und Sie dann unter dieser Bezeichnung in den USA nicht tätig sein könnten? Und dann sagen die, naja, dann machen wir halt eine Zweitmarke, dann nennen wir es irgendwie anders. Okay. Oder die sagen, um Gottes Willen, natürlich will ich eine einheitliche Markenstrategie haben und das nicht in den USA anders nennen müssen. Dann muss ich dort entsprechend in die Anmeldephase auch gehen.
Marken werden ja inzwischen auch als enorme Werte in der Bilanz hinterlegt. Ne? Also der Markenwert von, ich glaube, Coca-Cola ist da relativ weit vorne, Apple und Co., klar, die üblichen Verdächtigen. Aber die werden ja auch bilanzseitig aktivieren.
Also man kann die in der Tat seit einigen Jahren, kann man das sozusagen in der Bilanz auch entsprechend aktivieren. Da muss man dann natürlich das entsprechend auch hinterlegen, was das wert ist. Das ist natürlich immer nicht ganz einfach. Mhm. Aber jedenfalls ist es eine Vereinfachung gegenüber der Situation, wie es früher war. Da war es so, dass man geistige Eigentumsrechte überhaupt nicht, haben bilanziell überhaupt nicht eine Rolle gespielt. Es sei denn, ich habe die extern eingekauft. Wenn ich also sage, ja, ich habe irgendwie Softwarelizenz von Entwickler X und habe dafür X bezahlt, dann konnte ich das sozusagen entsprechend einbauen. Aber wenn ich selber entwickelt habe, war es irgendwie immer doof. Und das hat sich jetzt auch ein bisschen dann entsprechend gewandelt. Ja.
Glaubst du, so eine Marke ist das Wichtigste von einem Unternehmen?
Das kommt, glaube ich, aufs Unternehmen an. Also die Frage ist, wie sehr hängt das Unternehmen und das Businessmodell an der Bezeichnung? Es nutzt mir ja nichts, wenn ich ein Produkt habe, was super gut im Markt ankommt und dann Leute wollen das empfehlen, wenn sie irgendwie mit Freunden zusammensitzen und in dem Moment fällt ihnen dann gar nicht ein, wie das Produkt eigentlich hieß. Insofern ist natürlich eine gute Marke sehr, sehr wichtig und kann natürlich auch die entsprechende Verbreitung eines Produkts enorm vorantreiben mit einer entsprechend guten Marke.
Wir hatten ja gerade den Fall, du hast von einer App gesprochen und dann wussten wir nicht, wie sie heißt. Ich habe gegoogelt und sie durch Zufall, weil Google sehr intelligent ist, habe ich diese App gefunden, aber der Name ist so anders als das, was ich erwartet habe. Ich könnte es mir jetzt auch nicht, ich weiß den Namen jetzt schon nicht mehr, weil die Marke irgendwie was ganz anderes assoziiert als das, was die App hergibt.
Also genau, da muss man sich natürlich genau überlegen, erstmal im Naming-Prozess, was für eine Bezeichnung wähle ich. Ich sollte aber im Naming-Prozess auch schon mir die Frage stellen, ob ich eine Bezeichnung wählen will, die markenrechtlich schutzfähig ist. Denn nicht alle Bezeichnungen sind markenrechtlich schutzfähig. Es gibt Bezeichnungen, die man nicht eintragen kann, die man nicht monopolisieren kann. Und zwar sind das solche, die rein beschreibend sind. Ich kann zum Beispiel nicht die Bezeichnung Apple für Äpfel eintragen, weil man sagt, das ist rein beschreibend. Jeder andere muss das auch verwenden können. Und das muss sozusagen Wettbewerbern offen stehen. Es muss also immer eine Bezeichnung sein, die auf ein bestimmtes Unternehmen hinweist und nicht auf die Merkmale der Ware beschreibt oder der Dienstleistung oder die Herkunft oder so weiter. Also Hamburger Franzbrötchen markenrechtlich nicht schutzfähig. Alle müssen Hamburger ihre Franzbrötchen, Hamburger Franzbrötchen nennen können. Das leuchtet ja entsprechend ein. Und dann gibt es natürlich Bereiche, wo man dann in so einen Grenzbereich kommt. Wir haben zum Beispiel für eine Mandantin eingetragen Gastrocard mit T für Speisekarten. Da ist man natürlich schon sehr nah an der Beschreibung dran, aber noch gerade markenschutzfähig. Ja, oder Schisserino für Toilettenpapier.
Schisserino.
Da würde man sagen, naja, das hat ein bisschen Anklang, ja, das hat was zu tun.
Beschreibt was.
Aber es ist nicht glatt beschreiben, sondern man muss schon einen Moment nachdenken, um diese Verbindung herzustellen. So, und typischerweise werden wir, oder idealerweise werden wir, dann schon auch in den Naming-Prozess mit eingebunden, dass einer sagt, hier, wir haben jetzt mal fünf folgende Ideen, sag mal, was wir von den Sachen überhaupt schützen könnten und welche Sachen nicht. Und natürlich gibt es eine entsprechenden Konflikt, denn je stärker ich von der beschreibenden Angabe weggehe, zum Beispiel Kodak für Kameras beschreibt überhaupt nichts, eine Fantasiebezeichnung.
Ja.
Xerox für Kopierer. Sehr starke Marke, aber ich weiß erstmal gar nicht, was es richtig bezeichnen soll. Muss ich also sehr viel Marketing in die Hand nehmen, um überhaupt die Verbindung bei den Leuten zu bekommen. Umgekehrt, Hamburger Franzbrötchen auf der anderen Seite, rein beschreibend. So, und dann muss ich gucken, wie weit bin ich dazwischen, denn je stärker ich auch natürlich einen beschreibenden Anklang habe, wie mit dem Schisserino, das lässt sich natürlich leichter merken als Kodak. Ja, also wieder sagen, also da fließen sozusagen Markenrecht und Naming-Strategie und Marketing dann zusammen. Und das sollte
man. Wie ist das mit Coca-Cola? Im Grunde ist es ja eine Cola aus Coca-Blättern. Damals zumindest gab es da. Ist das denn irgendwie Gewohnheitsrecht? Oder das ist ja auch beschreibend.
Cola ist rein beschreibend. Also jeder kann seine Cola Cola nennen. Man wird also auch bei Aldi und Lidl Cola finden. Oder in der DDR gab es die Margon Cola oder die Fritz Cola, ist ja auch eine Cola.
Genau.
Kann ich auch Cola nennen. Aber eben die Bezeichnung Coca und Cola insgesamt wurde eben als ausreichend.
Aber ist das dann, weil es gibt ja Wort, dann gibt es Bild und Wortbildmarken. Ne?
Genau.
Also könnte ich jetzt zum Beispiel Gastrocard als Wortbildmarke schützen oder wäre das auch nicht?
Ja, die Wortbildmarke ist also immer das Logo und die Bezeichnung. Ja. Also die Wortbildmarke wäre zum Beispiel Nike mit dem Swoosh. Ja, das wäre eine Wortbildmarke. Die reine Wortmarke wäre Nike und die reine Bildmarke wäre nur der Swoosh.
Ah, okay.
Und jetzt kann ich natürlich sagen, diese drei verschiedenen Kategorien stehen mir zur Verfügung. Die stärkste Marke ist tendenziell die Wortmarke.
Ja, genau.
Weil ich die Wortmarke in jeder Art der Gestaltung erstmal geschützt habe. Also ob jetzt Nike kursiv geschrieben ist oder fett, das ist sozusagen völlig egal. Nike mit dem Swoosh, diese Wortbildmarke, ist dann nur in dieser Kombination geschützt.
Ja, genau,
sodass häufig die Leute denken, die Wortbildmarke, also das Logo, hätte eigentlich einen weiteren Schutzbereich als die reine Wortmarke, weil ich ja irgendwie mehr habe, mehr Elemente. Aber es ist gerade das Gegenteil der Fall, weil die Elemente sich gegenseitig schwächen. Und deswegen ist tendenziell erstmal die Wortmarke das Stärkste.
Aber könnte ich denn einfach, nehmen wir mal an, Nike hätte die Wortmarke nicht geschützt, sondern nur Wortbild, also Nike und darunter dieser, wie nennst du es?
Swoosh.
Swoosh, genau. Und jetzt sage ich, okay, ich gründe auch ein Unternehmen, nenne es Nike und mache 3 Streifen. Mhm. Schütze es als Wortbildmarke für meine Homepage, für Verkauf von Fahrrädern.
Also zunächst mal ist es so, dass man den Markenschutz nur in den Bereichen hat, in denen man die Marke auch tatsächlich angemeldet hat. Das Markenregister hat 45 verschiedene Klassen.
Nizza-Klassifikation.
Genau, Nizza-Klassifikation.
Oh, yeah.
Profis am Tisch. Und das wird also dann einklassifiziert und ich kann nur gegen die Waren vorgehen, die identisch sind oder ähnlich zu denen, die ich geschützt habe. Wenn ich also angenommen, Nike hätte jetzt nicht für Fahrräder das angemeldet, könnten sie gegen Fahrräder nicht vorgehen. Klammer auf, es gibt eine Ausnahme bei berühmten Marken, die sind für alle Klassen geschützt. Die haben sozusagen so. Und deswegen wäre das jetzt mal Nike kein gutes Beispiel. Aber Gastrocard für Fahrräder könnte jetzt einer machen.
Ah, okay.
Und könnte das auch eintragen. Dann
könnte man es da auch mit D schreiben?
Könnte man auch mit D schreiben, ja. Also das wäre dann völlig egal, weil ich in einem anderen Gebiet unterwegs bin und man sagt, die Leute werden sich auf dem Markt, auch ist ja auch sinnvoll, werden sich auf dem Markt nicht treffen, dann gibt es keinen Wettbewerb. Wieso soll es nicht in unterschiedlichen Bereichen Leute geben, die mit der gleichen Marke unterwegs sind, wenn die sich nicht treffen?
Deswegen gibt es auch die Kategorisierung Deutschland, Europa, Welt, verschiedene Ländergruppen.
Genau, es gibt also eine deutsche Marke, es gibt eine EU-Marke, die 28, oder jetzt heißt sie Unionsmarke, die 28 EU-Staaten abdeckt. Das ist ziemlich gut, wenn ich sagen, mit relativ wenig Aufwand, das ist man ungefähr so bei rund 2.500 €, kann ich dann sagen, alles abdecken, die ganze EU in drei Klassen. Und dann gibt es keine so richtige Weltmarke, also ich kann nicht irgendwo anmelden und sagen, ich möchte jetzt die ganze Welt haben, sondern ich brauche eine deutsche Marke oder eine EU-Marke und kann dann im Rahmen eines Verfahrens, das sozusagen in Genf administriert wird, auf weitere Territorien meinen Schutz erstrecken. Da gibt es also entsprechende völkerrechtliche Verträge, dass sich Leute gesagt haben, ja, wir erkennen das alle entsprechend an. Und da hat man auch noch eine relativ kostengünstige Variante, zumindest kostengünstig im Verhältnis, wenn ich es überall weltweit national anmelden würde, in jedem Land. Aber man muss natürlich wissen, ich werde nicht in 140 Ländern eine Marke anmelden, es sei denn, ich bin Pfizer oder Beiersdorf oder was weiß ich, also jetzt sozusagen als normaler Mittelständler
wird
sich das nicht lohnen, sondern man fragt sich immer, was sind die Kernmärkte und wieder die Frage von vorhin, wo würde es einem wehtun, wenn jemand anders einem das untersagen könnte und da in die Märkte muss ich rein.
Aber nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein ganz absurdes Beispiel. HelloFresh. Kennen wir jetzt alle, weil die haben sehr viel Marketing gemacht, ne? Ja. Diese Foodbox oder keine Ahnung, du bestellst da was. Und die haben eine Wortmarke geschützt, die haben Wortbildmarke und Bildmarke geschützt.
Die Frage ist, ob sie die Wortmarke geschützt haben. Das ist schon mal die große Frage, ob HelloFresh tatsächlich markenschutzfähig ist. Wir hatten es ja vorher gesagt. Das ist also bei Sachen,
die sagen, HelloFresh, ja.
HelloFresh. Also müsste man sich mal angucken, ob vielleicht da das EU-Markenamt gesagt hat, ja, tragen wir ein. Ist aber was, was sicherlich gefährlich wäre, könnte man eventuell auch mit einem Löschungsantrag dann angreifen und sagen, nein, das darf nicht geschützt werden. Die haben sicherlich die Wortbildmarke, also die konkrete Ausgestaltung dieses Logos. Und da ist immer dann die Frage, das war auch deine Frage vorhin mit dem Nike, wenn ich jetzt sozusagen die drei Streifen mache und die anderen haben nur den Swoosh als Wortbildmarke, ist es im Gesamteindruck ähnlich und wird das entsprechend verwechselt? Das ist immer die Frage. Stellt sich die Frage, ist es verwechslungsfähig? Und da muss man beide Sachen sagen, entsprechend nebeneinander legen.
Ja, meine Frage bezieht sich jetzt darauf, also nehmen wir an, HelloFresh hat alles gesichert, Wort vielleicht nicht, wissen wir nicht. Aber in den bestimmten Kategorien, Online, Versand, Food, keine Ahnung, da haben sich so bestimmte Kategorien ausgedacht. Und ich bin jetzt Bestattungsunternehmer und sage, hey, HelloFresh passt genau zu mir. So,
egal.
Und jetzt macht HelloFresh super viel Werbung und ich google das immer und jetzt poppt auf einmal Bestattungsunternehmen Eilers HelloFresh auf. Dann, weil es in einer anderen Kategorie ist, geht's.
Genau, würde gehen. Ich darf natürlich jetzt nicht die entsprechende Wortbildmarke sozusagen nachahmen, dass ich den Eindruck erwecke, ich hätte mit denen irgendwas dazu.
Ja, genau, ne?
Also das gibt auch noch einen Aspekt des Wettbewerbsrechts, jenseits des Markenrechts, dass ich irgendwas ausbeute.
Ich wäre Trittbrettfahrer im
Endeffekt. Genau, das ist eben die Frage, wäre ich Trittbrettfahrer?
Weil ich dachte gerade, ich bin voll clever.
Aber zunächst mal muss man sich das mal genau angucken, wie man dann die Gestaltung macht. Aber zunächst mal ist es so, dass jeder sozusagen in seinen Klassen machen kann, was er will und der andere nichts dagegen tun kann. Also das ist natürlich insbesondere im Internet ein Problem, weil natürlich Google nicht nach irgendwelchen Kategorien. Aber
aufgrund des Flugmodus ist zurzeit keine Internetverbindung möglich.
Ja, jetzt
ist ja super. Ja,
ich habe auch einen Flugzeugmodus.
Ja, das ist ja super.
Ja, das das passiert. Siri
redet mit uns. Ah, hier hat nämlich einer irgendwas mit Google gesagt, dann kam die Spracherkennung.
Ja, wir dürfen nicht Google sagen.
Oh. Nee, das ist ja genau. Da wurde die Spracherkennung hier direkt losgetreten.
Sind wir jetzt direkt hier mit Mountain View verbunden? Oder?
Wahrscheinlich, wir sind mitgehört.
Ja, das werden wir jetzt sagen, Google erkennt das dann?
Nee.
Nee, sag okay Google. Nur dann, jetzt macht er das nämlich. Jetzt, also wir dürfen nicht sagen okay Google. Dann,
so, jetzt labern.
Das hast du nämlich gesagt, weil du gesagt hast, ja, okay, Google.
Ich denke,
das betont, aber witzig, ne?
Ja, siehst du, diese Technologie.
Ja, da sind wir schon in der Zukunft.
Apropos Technologie, was tut sich denn eigentlich so im Markenrecht? Ist das eher so ein Bereich, der sich gerade dynamisch in alle möglichen Richtungen entwickelt oder ist das eher so ein Bereich, der eher stehen bleibt?
Also die Markenanmeldungen gehen drastisch in die Höhe. Wir haben EU-Markenanmeldungen in der Höhe von 130.000 Marken im Jahr, also 2015. Wenn man mal sieht, 2011 waren es noch 105.000. Also eine irre Entwicklung.
Wie viel gibt man im Durchschnitt für so eine Markenanmeldung aus?
Also für eine EU-Markenanmeldung ungefähr 2.500 €.
Und Deutsche?
Ja. Deutsche 850 €. Also das ist jetzt alles
immer. Im Schnitt irgendwie 1,3 irgendwie in der Mitte.
Amts- und Anwaltsgebühren, es gibt einen Teil in Amtsgebühren, Teil dann Anwaltsgebühren, das wir in entsprechenden Verfahren machen.
Das sind ja richtige Summen, die da zusammenkommen.
Also ja, das ist eine der wenigen Behörden, die sich selbst tragen. das Problem, was aber damit einhergeht, ist, dass durch diese vielen Markenanmeldungen es natürlich immer mehr Gefahren gibt, in die man reinlaufen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel in Spanien irgendjemand eine EU-Marke anmeldet, er eigentlich denkt, er muss das erst mal, wird es nur in Spanien verwenden, dass die EU-Marke ist aber EU-weit geschützt, dann wird es auch denjenigen behindern, der in Deutschland ist. Also muss man, hat man sagen, mit jeder Markenanmeldung ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man selber Marken verletzt, steigt.
Ja, klar.
Und die Marken müssen in den ersten 5 Jahren nicht benutzt werden, sondern da hat man so eine Benutzungsschonfrist. Und nach 5 Jahren können andere Leute einen Antrag stellen, dass deine Marke gelöscht wird, weil du sie nicht benutzt hast. Wenn aber keiner den Antrag stellt, und das ist sehr, sehr selten, dass das gestellt wird, ist eigentlich nur im Konflikt, Ansonsten gehst du ja nicht ins Markenregister und überlegst, was ist nicht benutzt worden, stellst Anträge. Auf die Idee kommt ja keiner.
So, dass wenn ihr coole Marken braucht, guckt ins Register. Ja.
So dass man eben die Situation hat, dass wahnsinnig viele, also ich nenne es jetzt mal Karteileichen, die sind zwar wirksam, aber die schränken natürlich deinen Handlungsspielraum ein. Und das ist wird eine sehr spannende Frage sein, wenn das weiter so exponentiell steigt, wie man damit umzugehen hat. Die USA haben ein anderes System. Da darfst du eine Marke erst eintragen, wenn du nachweist, dass du sie überhaupt benutzt hast. Das heißt, die Markenanmeldung ist und Eintragung ist da deutlich enger auf den Bereich, den du tatsächlich machst. Hier kann ich erstmal Eckerwecker Rundumschlag machen und alles Mögliche anmelden.
Was heißt denn Benutzen einer Marke? Heißt das, ich auf dem Markt ich habe es mal erwähnt im Nebensatz oder ich habe das im Internet eine Seite gemacht?
Ernsthaft benutzen, das heißt, ich muss auf dem Markt ernsthaft unterwegs sein und Umsätze machen und da guckt man sich dann immer den Markt an, wie groß ist der Markt und was für einen Anteil habe ich entsprechend an dem Markt. Und ist das sozusagen vernünftig, ernsthaft benutzt oder ist es nur so eine Scheinbenutzung? Da wird natürlich ein kleineres Unternehmen werden andere Anforderungen.
Im Briefkasten in Panama, wenn der eine
Marke ist. Mossack Fonseca, genau.
Was kann denn alles eigentlich eine Marke sein?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also wir hatten jetzt ja schon die Wortmarke, wir hatten die Wortbildmarke, wir hatten die Bildmarke. Es gibt aber noch andere Marken. Es gibt nämlich zum Beispiel auch die Hörmarke. Als Hörmarke eingetragen. Denn meine Marke ist jedes Zeichen, was die Differenzierung eines und der Waren und Dienstleistung eines Unternehmens von dem anderen Unternehmen deutlich macht. Und da weiß ich,
Deutsche Bank.
Da kommt das, genau. Deutsche Bank, da kommt das. Also ich kann sozusagen Waren zuordnen aufgrund dieser Marke. Marke zeigt die Herkunft, die Marke hat auch eine gewisse Garantiefunktion, weil ich sage, wenn ich irgendwie weiß, wie der Wopper schmeckt, wenn ich den bestelle, weil Wopper, die und die Qualität. Und es gibt auch noch andere Marken. Es gibt zum Beispiel auch eine Riechmarke. Nee. Also man könnte sozusagen in der Tat auch eine Riechmarke anmelden. Die Frage ist dann immer, ich muss es ja so anmelden, dass auch diejenigen, die im Markenregister recherchieren, herausfinden können, was der Schutzbereich dieser Marke ist. Es gab ein Verfahren, da hat einer eine EU-Marke angemeldet und zwar hat er den Geruch frisch geschnittenen Grases für Tennisbälle angemeldet. Gesagt, wenn du einen Schachtel aufmachst und es riecht nach frisch geschnittenem Gras, dann weißt du, aha, das sind meine Tennisbälle. Ist allerdings am Ende nicht durchgekommen, weil man sagt, was ist frisch geschnittenes Gras? Wie riecht das? Das ist zu undifferenziert.
Welches Gras? Welche Sorte?
Es riecht in Irland auch anders als in Spanien.
Ja, nicht das Gras, was du jetzt meinst, sondern.
Achso. Ja, aber es gibt auch. Diese gibt es auch verschiedene Sorten. Nicht,
war sogar am Wochenende in Amsterdam. Ne? Jetzt kommst du raus.
Aber was ist denn die Einheit? Also, ich meine, Geruch, denke ich an Olf. Olf ist ja irgendwie auch so eine Geruchsunit, mit dem man Gerüche bestimmt, wie stark riecht irgendwas.
Ja, wie stark, aber du musst ja auch noch nicht die Quantität, sondern die Qualität.
Das ist aber doch absurd, wie kann man das denn zu Papier bringen?
Ja, das ist eben schwierig und deswegen wurde das auch nicht entsprechend anerkannt. Ja, bei der Hörmarke kann ich eben Noten einreichen. Ich habe auch eine 3D-Marke. Ich kann also auch eine dreidimensionale Gestaltung kann ich auch als Marke entsprechend eintragen.
Hast du da ein Beispiel für?
Ich weiß nicht, ob der zum Beispiel der Goldbär als 3D-Marke eingetragen ist oder der Lindhase, der Goldhase.
Dann gebe ich eine Cut-Datei ab und sage, das ist das
3D-Marke. Ja, du kannst es fotografieren von verschiedenen Perspektiven. Ja, du würdest also dann entsprechend 6 Fotos machen, vorne, hinten, die beiden Seiten, oben und unten. Und dadurch, so kannst du es entsprechend zeigen, wie es sagen 3D ist.
Damit kein anderer ein goldenes Häschen benutzt und sagt, das ist jetzt, keine Ahnung.
Bei der 3D-Marke ist eben immer die Frage, ist das nur die Ware selbst oder hat es sozusagen über die Ware hinaus einen gewissen Herkunftshinweis.
Ja,
die sagen natürlich, wenn es zum Beispiel so eine Lenor-Flasche oder sowas ist, die Frau, oder so eine Coca-Cola-Flasche, fragt man sich dann immer, ist das sozusagen eine Marke an sich? Oder ist das eigentlich nur das Behältnis und sagt das gar nicht so raus? Und wenn ich eben eine normale Wasserflasche eintragen würde, nein, aber bei einer Granini-Flasche zum Beispiel, dann würde ich sagen, wenn ich eine Granini-Flasche sehe, dann sage ich, das ist genau diese Aussparungen, die da sind, das deutet darauf hin, dass es aus einem bestimmten Unternehmen kommt und nicht irgendwoher.
Verstanden. Also auf die 3D-Geschichte gehen sicherlich gleich im zweiten Teil nochmal richtig ein, aber nochmal der Vollständigkeit halber, wenn ich Geruch, Form und alles markenrechtlich schützen kann, theoretisch, wie ist es mit Geschmack aus? Oder Gefühl? Es fühlt sich flauschig an. Oder es schmeckt wie ein Burger von McDonald's.
Also ja, das müsste man natürlich dann auch so hinbekommen, dass es sozusagen einen Geschmack betrifft, der auch nicht die Ware sozusagen selber beschreibt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Bonbon nehme und sage, das schmeckt so oder so, das ist ja schon die Ware selbst. Das deutet ja nicht aus einer bestimmten Herkunft hin. Es müsste dann eine Ware sein, ja, das ist aber keine, Rezept ist ja keine Marke an sich, sondern da wäre dann eher, ja, da sind wir bei einer geografischen Herkunftsangabe. Also das ist keine Marke, sondern das ist eine Bezahlung, was ich sage, es kommt aus einer bestimmten Region. Das ist ein Unterteil des Markengesetzes, geografische Herkunftsangaben. Das mit dem Rezept wäre eher möglicherweise ein patentrechtlicher Schutz. Das müsste aber dann auch technisch sein, wenn es eine bestimmte chemische Zusammensetzung ist oder ein bestimmtes Verfahren. Das sind also dann alles letztlich andere Bereiche. Ich müsste also, um auf deine Frage zu kommen, letztlich einen Geschmack haben. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe ein Handy und wenn man das ableckt, dann ist es sozusagen nach, ist es Pfefferminz. Ja, so. Dann, das hat nichts mit der Ware selbst zu tun. Mhm. So, und dann ist eben die Frage, muss ich das sozusagen überlegen, wie kann ich das technisch niederlegen, wie das genau schmeckt. Ja, also diesen Pfefferminzgeschmack muss ich dann spezifizieren. Das ist dann eine technische Frage, wie man es entsprechend aufschreiben
kann. Das gemeine Wald- und Wiesen Pfefferminz-Handy.
Ja, ist aber in der Regel sind solche olfaktorischen Marken oder Geschmacksmarken oder haptischen Marken spielen praktisch kaum eine Rolle. Es gibt auch solche Positionsmarken, zum Beispiel der Steif. Knopf im Ohr, die Frage ist, also alles, alle meine Tiere haben Knopf im Ohr, sowas wird natürlich probiert. Es gibt eine Marke von Apple für Einrichtung von Ladengeschäften, die sozusagen deren Stores aussehen. Also da versucht man natürlich
auch immer pushing the boundaries. Man über die Marke, also über die Bande zu spielen, Sachen, die ich patentrechtlich vielleicht nicht festhalten kann, über die Marke zu spielen. Kann
das auch, ja.
Ach, krass. Okay. Gut, dann machen wir gleich im zweiten Teil weiter.
Ja.
Und da fallen mir schon jetzt aus dem Stand ein paar ganz interessante Fragen ein. Jetzt kommt gleich unser Abspann, den müssen wir auch mal markenrechtlich soundmäßig schützen. Unseren geilen.
Wir haben noch neulich gesagt, wir wollen 9 haben. Das macht dann keinen Sinn.
Du willst 9 haben, ich finde den klasse.
Euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Tschüss.